Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Das Thema heute Nachmittag heißt 1. Korinther 12 bis 14, die geistlichen Gaben. Auf der Einladung stand geschrieben, der Apostel Paulus gab in drei zusammenhängenden Kapiteln eine umfassende Darstellung der geistlichen Gaben und ihrer praktischen Ausübung. Ein gründliches Studium dieser Kapitel hilft, Gottes Gedanken im Blick auf den persönlichen Dienst für den Herrn besser zu verstehen. Zudem erleichtert es die wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, zwischen echten Gaben und imitierten Gaben klar zu unterscheiden. Das ausgeteilte Skript umfasst den Text dieser drei Kapitel. Der Bibeltext hier von 1. Korinther 12 bis 14 entstammt der alten Elberfelder Übersetzung und wurde von mir leicht revidiert und dem Mehrheitstext angepasst. Der Mehrheitstext, das ist der Text, der abgestürzt wird durch 90% der etwa 5300 Handschriften des Neuen Testaments, die wir heute haben. Die zeigen eine unerhörte Einheit auf, und das ist darum auch ein wichtiges Argument, dass dieser Mehrheitstext eben den ursprünglichen Text wiedergibt. Ich habe dann diesen Text versehen mit gegen 80 kommentierenden Fußnoten. Sollen wir also Vers für Vers durch diese Kapitel hindurchgehen? Durch diesen Brief, den Paulus im Jahr 54 aus Ephesus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hatte. Die Gemeinde war in Unordnung und so musste vieles hier geklärt werden, Punkt für Punkt. In den Kapiteln 12, 13 bis 14 haben wir einen Themenblock vor uns, was ja gerade auch so deutlich eingeführt wird in Kapitel 12, Vers 1, wo es heißt, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. In Kapitel 15 geht es dann um das Thema der Auferstehung. Dort beginnt also wieder ein neuer Themenblock. So bilden also diese drei Kapitel eine ganz klare Einheit. Es ist allerdings so, dass jedes dieser drei Kapitel, 12, 13, 14, einen ganz besonderen Charakter trägt und eine besondere Thematik vor sich hat. Wir können diese drei Kapitel überschreiben mit den drei Namen des Heiligen Geistes, wie wir sie in 2. Timotheus 1, Vers 7 finden. Paulus sagt dort zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir werden sehen, in 1. Korinther 12 wird uns besonders vorgestellt der Geist der Kraft. Hier wird auch betont die Vielfältigkeit, wie der Heilige Geist wirkt. In Kapitel 13 haben wir dieses wunderbare Kapitel über die Liebe, über die göttliche Liebe. Und da passt der zweite Name, der Geist der Liebe. In 1. Korinther 14 geht es darum, dass die Gaben in der Gemeinde sinnvoll eingesetzt werden sollen. Und zwar immer mit dem Blick auf den anderen, damit der andere weitergeführt, auferbaut, geistlich eben weitergeführt wird. Und da muss man noch etwas besonnen sein und sich gut überlegen, was nützt eigentlich etwas und was nützt nichts. Paulus erklärt dort, dass man am Verstand erwachsen sein soll und nicht Kinder am Verstand. Und da passt genau der Name des Heiligen Geistes. Er ist ein Geist der Besonnenheit. Man kann auch übersetzen, außer Besonnenheit, ein Geist der Selbstbeherrschung oder des gesunden Sinnes. So passt das also ganz wunderbar zu diesen drei Kapiteln. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit. Wir lesen nun die ersten drei Verse in 1. Korinther 12, die ich überschrieben habe mit Vorbemerkungen zum Thema. Was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Also, Vers 1 macht deutlich, hier geht es um das Thema der geistlichen Wirkungen. In der Fußnote 1 habe ich erklärt, im Grundtext steht hier griechisch Pneumatikos. Das bedeutet geistlich. Und da müssen wir ergänzen im Deutschen, geistliche Wirkung oder geistliche Offenbarung, also wie sich der Heilige Geist entfaltet, geistliche Offenbarung, oder geistliche Gabe. Ich habe hier Wirkungen geschrieben und nicht Gabe. Und zwar werden wir noch gleich sehen, in 1. Korinther 12 geht es eigentlich nicht um das Thema, welche Gaben der Heilige Geist gibt, sondern es geht um das Thema, wie der Heilige Geist durch die bereits gegebenen Gaben wirkt. Also es geht hier ganz speziell um die geistliche Wirkung, die geistlichen Wirkungen. Und da sagt der Apostel Paulus, das ist ein Thema, wo die Gläubigen Klarheit darüber haben sollten. Das ist also ein fundamentales Thema für das Christenleben. Ich möchte nicht, dass ihr unkundig seid. Nun, wenn es um geistliche Wirkungen geht, will der Apostel klar machen, dass geistliche Wirkungen des Heiligen Geistes sind von ganz anderer Art als geistliche Wirkungen im Heidentum. Denn hier geht es um den Heiligen Geist und nicht um die unreinen oder bösen Geister. Und darum erklärt der Apostel, ihr mögt euch erinnern, als ihr früher eben Heiden wart, da habt ihr auch geistliche Kräfte, Wirkungen erlebt. Die Götzenbilder selber sind zwar nichts, ist nur Materie, stumme Götzenbilder, und trotzdem haben sie in Verbindung mit diesen Kulten erlebt, dass hier unsichtbare geistliche Wirkungen da sind. Und zwar heißt es, dass ihr zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Das ist das Typische, diese Passivität, und der Mensch wird einer anderen Macht ausgeliefert, die ihn so richtig in Bewegung bringt. Passivität ist etwas ganz Grundsätzliches, grundsätzlich Wichtiges in den heidnischen Kulten. Zum Beispiel im Hinduismus, im Yoga, übt man mit diesen Übungen, dass der Geist des Menschen mit der Zeit passiv wird. Darum sind diese Übungen auch ganz, ganz langsam, die dürfen nicht schnell gemacht werden. die sind so angelegt, dass der Geist des Menschen durch ein längeres Training immer mehr passiv wird. Dann kann nämlich ein anderer Geist aktiv werden. Und das ist das Ziel. Wenn man lange Yoga-Übungen macht, wird man am Schluss sogar eine Phase erreichen, wo man Visionen bekommt. Aber das ist nur eine dieser Arten, wie man passiv werden kann. Man kann das Gleiche auch auf ganz andere Weise bekommen, nämlich durch den Gebrauch von Drogen. Darum viele Stammesreligionen, in vielen Stammesreligionen spielen Drogen, wie zum Beispiel bei indianischen Stämmen, eine wichtige Rolle. Der Schamane, der Zauberer nimmt Drogen, um damit eben in einen Zustand der Passivität zu kommen. Und dann ist man ideal, eben haben wir die idealen Voraussetzungen, dass ein anderer Geist die Kontrolle übernimmt. Man kann das aber auch zum Beispiel mit harten, monotonen Rhythmen erreichen. Das ist das, was seit Alters in afrikanischen Stämmen besonders geübt wird. Der Schamane wird dort stundenlang dem Tamtam ausgesetzt. Auch das macht den menschlichen Geist passiv. Und dann wird der Schamane so richtig von geistlichen Mächten mitgerissen. Das hatten die Korinther auch erlebt. Dass ihre Religion, die sie früher hatten, das war nicht einfach nichts. Sondern da waren Wirkungen. Aber typisch, sie sind passiv, sie werden so gewissermaßen mitgerissen von einer Macht. Und das ist ganz anders im Christentum. Da haben wir nach 2. Timotheus 1, Vers 7 eben einen Geist der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt uns gerade dahin, dass er uns hilft, uns selber zu beherrschen. Weiter. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Im Geist Gottes, Fußnote 2 erklärt, das heißt in der Kraft. Das ist die griechische Ausdrucksweise, um zu sagen, im Geist, das heißt, der Geist ist die Kraft. Der Heilige Geist erniedrigt also nie die Person des Herrn Jesus. Auf der anderen Seite ist es eben typisch, der Heilige Geist gibt der Person des Herrn Jesus die Herrlichkeit. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur ihm, also in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt am Vorabend der Kreuzigung. Und da hat er den Jüngern gesagt, Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist, der selber Gott ist, dem Vater und dem Sohn gleich was seine ewige Existenz anbetrifft, seine Allmacht, seine Allgegenwart. Er will nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern speziell den Sohn. Das ist der Ratschluss Gottes. Der Heilige Geist will den Sohn verherrlichen. Also man kann merken, im Heidentum ist dieses passive Mitgerissenwerden typisch. Und im Christentum, da wird die Person des Sohnes Gottes verherrlicht. Und darum, sobald in der Verkündigung nicht der Sohn in besonderer Weise im Zentrum steht, dann muss man aufhorchen. Der Geist Gottes spricht nicht besonders viel von sich, sondern vom Sohn. Ganz wichtig. Und zwar von seiner Autorität. Die wird hier besonders vorangestellt. Jesus Herr nennen. Ich habe diese Anekdote auch schon erzählt, denke ich. Ein indischer Evangelist war am Bahnhof und musste lange warten. Da wollte er die Zeit ein bisschen mit Predigen ausnützen. Wollte er beginnen zu evangelisieren. Da kommt ein Moslem und sagt ihm, die Bibel ist falsch. Wieso? In der Bibel steht, man kann nur im Geist Gottes sagen, Herr Jesus. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt hör mal gut zu. Ja? Herr Jesus. Die Bibel ist falsch. Habe ich den Heiligen Geist? Nein. Siehst du? Ich kann Herr Jesus sagen. Und dann hat er gesagt, ja gut, wart mal ein bisschen. Und hat die Leute auf dem Bahnhof herbeigerufen, kommt mal alle her, da steht jemand, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann ist der Muslim verschwunden. Es geht nicht darum, dass man sagen kann, Herr Jesus. Es geht darum, dass man, wenn man das sagt, wirklich meint, der Herr Jesus ist die Autorität in meinem Leben. Und das kann man nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir Menschen würden uns nie der Autorität des Sohnes Gottes beugen. Aber es ist doch bedenkenswert, während in den Evangelien, wo der Herr Jesus beschrieben wird als der erniedrigte Christus, meistens gesprochen wird über Jesus, so finden wir ab Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung zur Rechten Gottes, Apostelgeschichte 1, finden wir dann den so häufigen Gebrauch Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und da sollte man sich schon auch Gedanken machen, wenn man dauernd über den Sohn Gottes spricht als Jesus, 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 warum eigentlich nicht Herr Jesus? Weil er ist der verherrlichte Herr, der jetzt den Platz eingenommen hat als Mensch und Gott zu Rechten des Thrones im Himmel. Und wir wirken hier auf der Erde unter seiner Autorität. Und wenn wir ganz bewusst, nicht einfach als Gewohnheit, so als leere Gewohnheit, sondern ganz bewusst eben ihn nennen, Herr Jesus, dann drückt das eben das aus, was der Heilige Geist auch in uns wirken möchte. Also, diese beiden Hauptpunkte haben wir hier in den Vorbemerkungen zum Thema Verse 1 bis 3. Jetzt gehe ich weiter zu 4 und folgende. Diese Verse habe ich überschrieben mit Vielfalt der Gaben, Dienste und Wirkungen. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten. Und doch ist derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wir haben hier drei wichtige Ausdrücke. Gnadengaben, Dienste, Wirkungen. Sie sind nicht dasselbe, aber sie hängen eng miteinander zusammen. Und sie werden hier gleich verbunden mit dem dreieinen Gott. Es wird in Verbindung mit diesen drei Ausdrücken wird gesprochen über den Geist, über den Herrn und dann über Gott. Übrigens, Herr ist im Alten Testament ein Ausdruck, der eben besonders Gott bezeichnet. Ja? Und wenn man im Judentum über Yahweh spricht, benutzt man den Ausdruck Herrn. Ja? Aber im Neuen Testament wird besonders der Sohn mit diesem Ausdruck Herr bezeichnet. Das betont eben seine Autorität, aber auch seine Gottheit. Es geht hier aber um den dreieinen Gott. Und darum wird gesprochen über Geist, Herr, Gott. Nun, der Ausdruck Gnadengaben, habe ich in der Fußnote 4 erklärt, entspricht griechisch Charisma. Von diesem Ausdruck leitet sich übrigens der heutige Gebrauch oder Ausdruck charismatisch oder charismatische Bewegung ab. Charisma bedeutet einfach Gnadengeschenk, unverdientes Geschenk. Charis bedeutet Gnade. Und Charisma ist die Gnadengabe, das unverdiente Geschenk. Das kann bezeichnen spezielle Begabungen, die Gott gibt. Aber ich habe hier auch noch verwiesen auf Römer 6, Vers 23. Sollte jeder auswendig kennen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das ewige Leben wird dort als Charisma bezeichnet. Also in dem Sinn ist jeder, der ewiges Leben hat, ist charismatisch, ja? Ja, aber eben, man merkt, die Reaktion zeigt es, dass der Ausdruck charismatisch hat eine ganz neue Bedeutung bekommen, eine sehr eingegrenzte Bedeutung. Denn man meint damit insbesondere übernatürliche Begabungen. Aber der biblische Gebrauch ist viel, viel weiter. Er meint einerseits übernatürliche Begabungen wie Sprachenreden, Heilungen und so weiter, aber auch Begabungen wie Hilfeleistungen. Auch die werden als Charisma bezeichnet. Aber dann auch das ewige Leben und in 1. Korinther 7 geht es um die Frage, soll man heiraten oder nicht? Und der Apostel Paulus erklärt, natürlich ist Heiraten eine gute Sache. Aber wenn jemand von Gott einen speziellen Weg geführt wird der Ehelosigkeit, dann hat er besondere Vorteile im Dienst für den Herrn. Weil er dann von manchen Pflichten entbunden ist und so Dinge tun kann, die ein Verheirateter nicht gleich tun könnte. Und dann erklärt Paulus in 1. Korinther 7,7: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Er hatte den Weg der Ehelosigkeit gewählt. Aber nicht, weil er ans Zölibat geglaubt hätte oder die Ehe verachtet hätte, sondern weil Paulus eben einen ganz schwierigen Dienst tun sollte, den er so in der Weise nur tun konnte als Unverheirateter. Und dann sagt er, aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also es ist ein Charisma von Gott, wenn man den Weg der Ehe gehen darf. Und es ist ein Charisma von Gott, wenn er uns die Kraft gibt, wegen dem Dienst für Gott, den Weg der Ehelosigkeit zu gehen. Also, da wäre man auch schon charismatisch, ja? Wenn man geheiratet ist oder eben nicht verheiratet ist. Ja, das wollte ich einfach zeigen, um deutlich zu machen, wie weit dieser Begriff in der Bibel ist und wie stark man ihn heute eben verengt hat gegenüber dem biblischen Sprachgebrauch. Dann haben wir aber außer Gnadengaben, und jetzt in 1. Korinther 12 bis 14 geht es hier um spezielle Begabungen, die Gott den Erlösten gegeben hat, um ihm zu dienen. Aber Begabungen, die sie nicht verdient haben. Eben unverdiente Gaben. Dann haben wir den zweiten Ausdruck, Dienste und schließlich Wirkungen. Nicht wahr? Wir können uns vorstellen, zwei haben die gleiche Gnadengabe. Sie sind beide Evangelisten. Aber das heißt nicht, dass sie den gleichen Dienst tun. Ja, der eine kann als Evangelist, sagen wir, zum Beispiel öffentliche Vorträge halten und der andere geht als Evangelist auf den Marktplatz und spricht mit den Leuten. Sie haben die gleiche Gnadengabe, aber sie tun in diesem Fall unterschiedliche Dienste. Also die Dienste sind auch eine Vielfalt, die Gott wirkt. Verschiedenheiten von Gnadengaben, es gibt da eine Fülle von verschiedenen Begabungen, aber es gibt dann auch Verschiedenheiten von Diensten, die eigentlich noch größer ist als die Verschiedenheit von Gaben. Denn mit einer derselben Gabe kann man ganz unterschiedliche Dienste tun. Und schließlich, drittens, es sind auch Verschiedenheiten von Wirkungen. Ja, wir können uns vorstellen, ein Evangelist oder zwei Evangelisten. Sie haben beide die gleiche Gnadengabe. Und sie gehen beide auf den Marktplatz und sprechen mit den Leuten. Sie tun den gleichen Dienst. Aber sie tun das trotzdem ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, wie der Heilige Geist durch diese Menschen, durch diese Evangelisten wirkt, ist in jedem Fall wieder anders. Das heißt, auch da gibt es eine Verschiedenheit von Wirkungen. Und diese ganze Fülle kommt eben von Gott. Verschiedenheiten von Gnadengaben, derselbe Geist. Verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen, derselbe Gott. Und wichtig, dieser Gott wirkt das alles in allen. Das sollte man eigentlich auch noch unterstreichen, in allen. Es gibt also im Christentum nicht eine Einteilung in die Aktiven und die Passiven. Oder in den Klerus und die Laien. Oder in den Pfarrer und das Volk. Oder man kann das noch anders unterteilen. Letztlich kommt es immer aufs Gleiche heraus. Nein, Dienst für Gott ist für alle. Und Gott will wirken durch alle Erlösten. Das ist genau das Thema, was die Reformatoren neu entdeckt haben aus der Bibel. Sie nannten das allgemeine Priestertum. Sie merkten, das stimmt ja gar nicht, was uns jahrhundertelang gelehrt wurde. Es gibt gewisse Gläubige, die sind Priester, die haben eine besondere Stellung, und dann gibt es die Laien. Nein, nach der Bibel, 1. Petrus 2, alle Erlösten sind Priester und sollen Gott dienen. Und hier haben wir dieses Prinzip auch, derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Vers 7 unterstreicht dies nochmals, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht einigen, einem jeden. Also jeder einzelne Erlöste ist berufen zum Dienst und der Heilige Geist möchte durch ihn wirken. Hier haben wir nun diesen Ausdruck Offenbarung des Geistes. Also wie sich der Heilige Geist durch seine Wirkung mitteilt, spürbar, erlebbar macht. Darum habe ich eben in Kapitel 12, Vers 1 angegeben in der Fußnote, was aber die geistlichen Wirkungen oder die geistlichen Offenbarungen anbetrifft. Der Ausdruck Offenbarung habe ich eben von Vers 7 hergeleitet. Weil hier steht wirklich Offenbarungen, Offenbarung des Geistes. Also so, wie der Heilige Geist sich mitteilt durch seine Wirkungen. Und da wird betont, wenn der Geist Gottes das tut, tut er es immer so, dass es nützlich ist. Es muss anderen dienlich sein, zum Nutzen gegeben. Nun kommt Verse 8 bis 11 eine Liste mit 9 Gnadengaben. Gleich im Titel Liste mit 9 Gaben habe ich eine Fußnote. 5. Weitere Listen von Gnadengaben. 1. Korinther 12, 28 bis 30. Römer 12, 6 bis 8. Epheser 4, 11 bis 12. Keine der Listen ist vollständig. Aber die verschiedenen Listen, zum Teil überschneiden sie sich oder ergänzen sich in jedem Fall. Also diese Liste hier ist nicht eine vollständige Auflistung, sondern es soll einfach so beispielhaft jetzt gezeigt werden, wie das aussieht mit den Gnadengaben und mit der Verschiedenheiten von Gnadengaben und Verschiedenheiten von Wirkungen. Vers 8. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Übersetzung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also die 9 Gaben sind das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, und damit ist eben gemeint ein ganz besonderes Maß an Glauben. Glauben haben ja alle Erlösten. Sonst wären sie ja nicht erlöst. Nur durch Glauben werden wir errettet. Aber das sind zum Beispiel Leute wie wie wir sie kennen aus der Missionsgeschichte, die sich durch einen ganz besonderen Glauben, ein ganz besonderes Vertrauen in Gottes Fürsorge eben ausgezeichnet haben, wie zum Beispiel der Waisenvater von Bristol und viele andere, die so ein Maß von Vertrauen gehabt haben, wie das der normale Christ nicht hat. Und da liegt eine besondere Gnadengabe vor. Also, jetzt haben wir 1, 2, 3. Viertens, Gnadengaben der Heilungen. Dann Wunderwirkungen. Dann Weissagung. In der Fußnote habe ich geschrieben, oder Prophetie. Auf Deutsch hat man zwei Wörter, Weissagen oder Prophetie. Aber es ist auf Griechisch immer das Wort, immer dasselbe Wort. Auf Französisch kennt man zum Beispiel nicht diese zwei Ausdrücke, Weissagen und Prophetie. Da steht immer Prophetie. Ja? Und so ist es auch später im Text von 1. Korinther 12 bis 14. Wenn Weissagung steht, ist das immer gleich, das gleiche Wort wie Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Und dann weiter verschiedene Arten von Sprachen. Fußnote 8 erklärt, im Griechischen steht das Wort Glossa. Glossa bedeutet Sprache, Fremdsprache oder auch Zunge als Organ. Eben weil die Zunge als Organ ist ja ganz wesentlich, damit wir überhaupt sprechen können. Ohne Zunge funktioniert die Kommunikation nicht. Und hier in 1. Korinther 12 bis 14 meint es nie das Organ, sondern immer die Sprache bzw. die Fremdsprache. Das ist gleich wie auf Französisch, da haben wir auch das Wort langue, das bedeutet die Zunge im Mund, und andererseits die Sprache. Aber der Textzusammenhang macht immer deutlich, ob wir jetzt von Sprache reden oder eben von der Zunge als quicklebendiges Organ im Mund. Und noch eine weitere Gabe, Übersetzung der Sprachen. Bei Übersetzung habe ich Fußnote 9 hingesetzt oder Auslegung. Also das Wort bedeutet beides, reine Übersetzung des Textes oder Erklärung des Textes. In 1. Korinther 12 bis 14 werden wir sehen, geht es immer darum, dass eine Fremdsprache eben in eine andere Sprache übertragen wird. Und darum ist in diesem Zusammenhang natürlich besser, dass man sagt Übersetzung und nicht Auslegung. Nach diesen Beispielen von Vielfalt wird in Vers 11 erklärt, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden, insbesondere austeilend, wie er will. Nun, wichtig, es heißt hier im Präsens, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist. Ich habe in der Fußnote erklärt, die Verbform im Griechischen ist hier ein Durativ. Das bedeutet immer wieder, fortwährend. Also alles dieses aber wirkt immer wieder oder fortwährend ein und derselbe Geist. Auch nachher sind es Durativformen. Einem jeden insbesondere immer wieder austeilend, wie er will. Und merken wir, hier geht es nicht darum, dass eine Person eine Gabe vermittelt wird, sondern hier geht es darum, wie der Heilige Geist durch die existierenden Gaben ständig wirkt, ständig am Wirken ist. Also durch diese Gaben, das Wort der Weisheit, Heilung, Weissagung und so weiter, da wirkt der Heilige Geist beständig. Und zwar, eben wieder wie betont, nicht nur bei einigen, einem jeden. Darum habe ich das auch hier wieder unterstrichen. Und diese Wirkung teilt er aus, ständig. Und nun versteht man wieder, warum ich eben Kapitel 12, Vers 1 wiedergegeben habe, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft. Eben weil es hier in Kapitel 12 besonders darum geht, wie der Heilige Geist dies alles wirkt durch die Gaben bei jedem Einzelnen. Und das tut er ganz souverän, wie er das möchte, wie er das will. Bei wie er will habe ich in der Fußnote geschrieben, der Heilige Geist, also Gott, der Heilige Geist, ist eine Person. Eine Person besitzt Wille, Gefühl und Handlungsfähigkeit. Ich habe es immer wieder gemerkt, wie Leute, wenn sie das Wort Person hören, dann denken sie, Person, das ist ein Mensch. Nein, eine Person ist nicht zwingend ein Mensch. Der Engel Gabriel ist auch eine Person. Aber der Engel Gabriel ist ein Mensch. Er ist nicht ein Mensch, sondern ein Engel. Und Gott, aber er hat einen Willen, wie jede Person, als Mensch oder als Engel, einen Willen, ein Gefühl, und Gott handelt. Nicht wahr? Etwas, was keine Person ist, zum Beispiel ein Stuhl, hat keinen Willen, hat kein Gefühl. Auch beim Computer ist es so. Der Computer hat keinen Willen. Der macht das, was ich will, und manchmal auch nicht, aber das ist nicht, weil er einen Willen hat, sondern einfach, weil das Programm so abgeht, ja? Er hat kein Gefühl und er kann nicht von sich aus handeln, ja? Er ist nur ein Instrument. Aber eine Person hat diese Eigenschaften. Der Heilige Geist besitzt Wille, wie er will. Er hat Gefühl. In Epheser 4, Vers 30 wird gesagt, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und in Römer 15, Vers 30 wird gesprochen von der Liebe des Geistes. Und er selber ist ja nach 2 Timotheus 1, 7 ein Geist der Liebe. Und Handlungsfähigkeit, hier in unserem Vers heißt es, er wirkt und er teilt aus, einem jeden insbesondere austeilend. So ist eine Person. Das ist ganz wichtig, weil die Zeugen Jehovas haben ja die Irrlehre, dass der Heilige Geist nur eine unpersönliche Kraft sei. Das ist nicht wahr. Und er ist Gott. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias, warum hast du den Heiligen Geist betrogen? Und erklärt gleich darauf, du hast nicht Menschen gelogen, sondern Gott. Also, dann ist der Heilige Geist Gott. Jetzt gehen wir weiter. Nun kommt das Thema ab Vers 12, der Leib Christi und die Gnadengaben. Ich lese, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib. Ist er deswegen nicht vom Leib, von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltungen in dem Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Nun kommt ein neues Thema hinein, in das Thema der Gaben. Das wird jetzt verbunden mit dem Thema des Leibes. Zuerst wird erklärt, der menschliche Körper, das ist eine Einheit, das ist etwas für sich. Aber diese Einheit besteht aus einer Vielfalt, denn der Körper hat viele einzelne Glieder. Aber trotz dieser Vielfalt ist es eben doch eine Einheit. Ja, darum wird das so wieder umgekehrt. Alle Glieder des einen Leibes, aber obgleich viele, ein Leib sind. Und nun kommt die Übertragung, also auch der Christus. Jetzt merken wir, der Leib wird hier mit dem Christus verglichen. Aber was meint das, der Christus? Ich habe in Fußnote 15 erklärt, Christus bedeutet, oder mit Artikel, der Christus hier, bedeutet der Leib. Das bedeutet, Christus vereinigt mit den Erlösten der Gemeinde. Nicht wahr? In Epheser 3, 4 bis 6 beschreibt Paulus das Geheimnis des Christus. Und das Geheimnis des Christus ist der eine Leib, der besteht aus Christus und den Erlösten. Ich lese Epheser 3, Vers 4. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Und jetzt wird es erklärt, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte, wörtlich sogar Mitleib, und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also das Geheimnis des Christus ist, die zum Glauben gekommenen Heiden sind nun mit den bekehrten Juden zusammengefügt worden zu einem Leib. Mit Leib, ja? Und da sehen wir nun, das Ganze, der ganze Leib Christi wird hier auch genannt der Christus. Also der Ausdruck Christus oder Messias bekommt im Neuen Testament eine neue Bedeutung. Es meint Christus, der sich verbunden hat mit allen Erlösten. Den Erlösten der Gemeinde. Das war im Alten Testament nie mitgeteilt. Das Wort Messias bedeutete immer den Sohn Gottes. Und jetzt plötzlich wird dieses Wort erweitert. Das meint der Sohn Gottes verbunden mit den Erlösten. In 1. Korinther 1, 13 habe ich auch noch angegeben. Dort wird das erste Problem in Korinth angesprochen. Und Paulus sagt in Vers 10, er hört, dass es Spaltungen gibt in Korinth. Vers 12, ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Also die einen betrachten sich als Anhänger von Paulus, das ist ein Glied, ja, am Leib Christi. Andere waren Anhänger von Apollos, wieder andere von Petrus, Kephas. Und andere sagten, ja, die Leute brauchen wir nicht. Wir sind nicht von Menschen abhängig, wir sind nur von Christus abhängig. Ich aber bin Christi. Und dann sagt Paulus, ist der Christus zerteilt? Das heißt, ist der Leib, der besteht aus Christus und allen Erlösten, ist der irgendwie entzweit, dass ihr das so aufteilen wollt? Auch da hat der Ausdruck der Christus diesen erweiterten Sinn. Also das mit dem menschlichen Körper verhält sich also so, wie es sich verhält mit Christus und den Erlösten. Man kann also sagen, Gott hat den menschlichen Leib so geschaffen, weil er schon vor Grundlegung der Welt diesen Plan hatte vom Leib Christi. Ja, es wird ja erklärt in Epheser 3, dieses Geheimnis war im Alten Testament verborgen und zwar verborgen in Gott, wird in den weiteren Versen gesagt, und es wird dort gesprochen von dem ewigen Ratschluss Gottes. Also das war Gottes erster Gedanke. Und Gott hat den menschlichen Leib, Adam, den er aus Acker, Erde erschaffen hatte, geformt, damit das letztlich ein Abbild ist von diesem Plan Gottes, Christus und seine Gemeinde. Das zeigt etwas von dieser Erhabenheit des Planes Gottes mit der Gemeinde. Ich lese weiter Vers 13. Denn auch in einem Geist, wieder in der Kraft von einem Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Hier haben wir die Taufe des Heiligen Geistes. Dieser Ausdruck von Taufe mit Heiligem Geist finden wir in den Evangelien. Zuerst in Matthäus 3, bei Johannes dem Täufer. Er sagt, ich kann das ganz kurz aufschlagen, Matthäus 3, Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende, das ist dann der Messias, aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, dessen Worfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Hier wird gesprochen über Taufe mit Heiligem Geist. Aber es wird nicht erklärt, genau was das zu bedeuten hat. Ja? Aber halten wir mal diese Stelle offen. Man findet eine Parallelstelle dann in Markus 1, in Lukas 3, in Johannes 1. Ja, also viermal. Und jedes Mal ist es so, dass wir immer uns noch fragen, was meint das eigentlich ganz genau? Da haben wir vier Stellen. Die fünfte Stelle kommt vor in Apostelgeschichte 1, wo der Auferstandene kurz vor Pfingsten sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 5, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und dann kommt das Pfingstereignis Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt vom Himmel auf die Erde. Also irgendwie muss das Taufen mit Heiligem Geist etwas zu tun haben mit dem Pfingstereignis. Ja? Und dann die sechste Stelle, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Da sind Römer Christen geworden. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus sagt in dem Zusammenhang, 11, Vers 16, ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Das ist eine Erinnerung von Petrus an Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ja? Jetzt haben wir sechs Stellen. Und immer noch fragen wir, was ist es genau? Und jetzt kommt die siebte und letzte Stelle. 1. Korinther 12, Vers 13. Und die erklärt noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich gelesen, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Taufen bedeutet ja etwas in ein anderes Element hineinführen. Ja, wenn Johannes getauft hat mit Wasser, dann hat der menschliche Körper in das Element Wasser eingefügt. Ja? Und die Griechen brauchten das Wort Baptizo. Taufen brauchten sie zum Beispiel auch im Sinn von Färben. Weil man beim Färben Kleidungsstücke in die Farbe eintauchte. Ein anderes Element hineinbrachte. Oder es wurde auch verwendet zum Beispiel fürs Untergehen von einem Schiff. Eben das auch in ein anderes Element eingefügt wurde. Und hier lesen wir, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das heißt, Menschen, die früher Einzelwesen waren, werden in ein neues Medium, in ein neues Element eingefügt, in den Leib Christi. Will sagen, die Taufe mit Heiligem Geist bedeutet, dass ein Mensch, der sich bekehrt, ein Glied am Leib Christi wird.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas 1. Korinther, die Kapitel 12 bis 14, die geistlichen Gaben.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.